Zeit, wo wir das Thema auch für die Erwachsenen mal so richtig durchgenommen haben. Es ist uns, die wir dabei waren, ziemlich präsent, so diese Lebensgeschichte von Abraham. Und es steht ja nicht umsonst in der Bibel. Es ist eine lehrreiche Geschichte. Und wir wollen mal ein kleines bisschen, ich habe es heute nicht in die Länge gezogen, es ist ein bisschen kindgerecht, aber wir wollen mal gucken. Der Predigtext steht im 1. Mose 15, die Verse 1 bis 6. Nach diesen Geschichten begab es sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber: Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder, und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach: Mir hast du keinen Nachkommen gegeben, und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der, der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Siehe gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Ein altbekannter Text. Die Kinder haben sich damit jetzt in der Kinderstunde beschäftigt. Und auch ich habe es mir nochmal angesehen, daher wusste ich das mit den Königen. Der Predigtext beginnt mit den Worten: Nach diesen Geschichten begab es sich. Es gibt also eine Vorgeschichte. Was mir eben noch bei dem Quiz so aufgefallen ist, das möchte ich auch nicht verschweigen: In welchem Lebensalter beginnt der Weg Gottes mit Abraham? Wie alt ist er, als er den Ruf in Ur erhält? Weiß ich auch, ich habe es gelesen, er ist 75 gewesen. Er hat also ein langes Leben schon gelebt, bevor sein Weg mit Gott überhaupt startet. Gott ruft einen alten Mann. Und als er diese Verheißung bekommt, war er 100. Er war 100. Also 25 Jahre lagen noch dazwischen. Es ist nicht immer schnell und sofort und plötzlich. Es kann manchmal auch dauern. Vorgeschichten. Ich möchte zwei Begebenheiten ein bisschen erwähnen. Im Kapitel 12 kann man lesen, wie Abraham und seine Frau während einer Hungersnot nach Ägypten fliehen. Kurz bevor sie dort ankommen, sagt er zu ihr, sie soll sich als seine Schwester ausgeben und nicht sagen, dass sie seine Frau ist. Sie ist immer noch sehr gut aussehend und er befürchtet, dass man ihn um ihretwillen töten würde. Und tatsächlich bringt sie ihre Schönheit bis in den Palast des Pharao und dieser nimmt sie zur Frau. Abraham, der vermeintliche Bruder, wird materialreich beschenkt. Allerdings greift Gott jetzt ein und der Pharao und sein Haus werden um ihretwillen hart geplagt. Der Pharao erkennt dann den Betrug des Abraham, macht ihm heftige Vorwürfe, aber damit Gott von den Plagen ablässt, verzichtet er auf Rache und lässt sie einfach gehen. Er darf sogar alle Geschenke behalten. Hier sehen wir einen Abraham, wie er menschlicher nicht sein könnte. Nichts mit großer Glaubensheld, kein großes Gottvertrauen. Er hat einfach Angst und sucht aus eigener Anstrengung und Logik nach einer Lösung. Dabei ist er sogar bereit, ganz schön ruppige Kompromisse einzugehen. Wie mag seine Frau sich dabei gefühlt haben? Verkauft für Essen und Sicherheit vom eigenen Ehemann. Abraham hat hier eindeutig falsch gehandelt, ohne Gott überhaupt in seine Überlegung mit einzubeziehen. Und Gott, zieht er sich jetzt aus dem Leben von Abraham zurück? Nein. Ich staune immer wieder, wie ehrlich die Bibel uns auch die schlechten und schwachen Seiten der sogenannten Glaubenshelden zeigt. Und wenn ich auf mich schaue, ist denn mein Leben, mein Denken, mein Entscheiden immer durch den Glauben kontrolliert? Genauso eindeutig nein. Warum lässt Gott Abraham nicht einfach fallen? Warum wendet er sich Menschen wie dir und mir überhaupt zu? Haben wir es verdient? Nein. Einfach, weil Gott barmherzig ist. Es ist sein Charakter, sein Wesen. Im Römer 9 lese ich mal drei Verse. Was sollen wir hierzu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Denn er spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Ist dieser Gott nicht wunderbar? Natürlich sieht er die schlechten Dinge im Leben des Abraham und auch bei uns. Und doch ist er langmütig und gibt uns Menschen nicht so schnell auf. Und selbst in dieser falschen Situation dort in Ägypten lenkt Gott die Dinge so, dass Abraham und seine Frau dort auch wieder heil rauskommen. Die zweite Szene in der Vorgeschichte ist so ganz anders. In Kapitel 14 wird uns von einer kriegerischen Auseinandersetzung in der Gegend von Sodom berichtet. Die Könige mehrerer Stadtstaaten verbünden sich miteinander bzw. gegeneinander, sodass zwei gegnerische Parteien entstehen. Es steht 4-5 Könige sich gegenüber. Es kommt zum Krieg und die Könige von Sodom und Gomorra sind auf der Verliererseite. Wer den Bibeltext kennt, weiß, dass Lot, der Neffe von Abraham, sich dort die Gegend von Sodom als Wohnsitz ausgewählt hatte. Er gerät mit allen Menschen, die zu ihm gehören, und seinem gesamten Hab und Gut in Gefangenschaft und wird verschleppt. Abraham hört durch einen Flüchtling davon und greift persönlich in das Geschehen ein. Er jagt mit 318 Knechten seines Hauses den Siegern des Krieges nach und überfällt sie des Nachts. Gott schenkt ihm den Sieg und er kann alle Gefangenen inklusive seinem Neffen Lot mitsamt allem Hab und Gut befreien und zurückbringen. Und bei der Rückkehr kommt es dann zu einer äußerst interessanten Begegnung. Zuerst bekommt der König von Sodom, der den Krieg verloren hat, die entführten Menschen seines Volkes zurück. Und dann gibt es da noch eine seltsame, merkwürdige Person. Melchisedek, König von Salem, ein Priester des höchsten Gottes. Ich habe ein bisschen nachgelesen. Der Name bedeutet König der Gerechtigkeit. Und Salem könnte die erste Erwähnung von Jerusalem sein. Im Hebräerbrief wird erwähnt, dass er keinen Stammbaum hat und unser Herr Jesus wird als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks bezeichnet. Auf jeden Fall eine sehr geheimnisvolle Figur. Er kommt Abraham mit Brot und Wein entgegen und segnet ihn. Abraham ordnet sich unter, indem er den 10. Teil der Kriegsbeute als Opfer gibt. Bemerkenswert ist auch das Brot und der Wein. Es wird kein Tier geopfert. Ich bin überzeugt, dass dies eine Vorschattung auf den neuen Bund durch den Opfertod Jesu Christi ist. Wir brauchen ja auch keine Tiere mehr zu opfern. Das waren also die beiden Vorgeschichten, die ich herausgegriffen habe. Und nun kommt es zu der Verheißung Gottes betreffs der Nachkommenschaft Abrahams. Er hat eine Erscheinung, in der Gott mit ihm spricht. Ein Satz, den man leicht überliest, aber doch so inhaltsschwer und wunderbar. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Was für eine Zusage. Gibt es etwas Größeres als dieses, wenn Gott einem selbst verspricht, einen zu beschützen und dass man am Ende bei ihm ankommt? Diese Zusage nun, die wurde dem Abraham persönlich in einer ganz speziellen Situation gegeben. Aber sie kann auch unsere ganz persönliche Zusage werden. Ich möchte auch gerne erklären, wie das sein kann. In 1. Mose 12, Vers 3 spricht Gott zu Abraham, ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Also der Segen des Abraham kann auch auf uns übergehen, wenn wir es einfach genauso machen wie er. In seiner Erscheinung, die er hat und in der er mit Gott spricht, ist das Ergebnis, dass er Gott glaubt. Und genau das rechnet ihm Gott zur Gerechtigkeit. Er hat sich so ein Stück bei Gott beklagt, dass er keinen Erben hat und dass all sein Hab und Gut seinem Knecht Eliezer gehören würde. Er war zu diesem Zeitpunkt 99 Jahre alt und seine Frau unwesentlich jünger. Also rein menschlich gesehen war der Zug abgefahren. Aber er stellt das Wort Gottes über seinen menschlichen Verstand. Und genau das ist es, was den Unterschied ausmacht. Es ist eine Szene, die ich mir wirklich bildlich vorstellen kann. Abraham soll vor sein Zelt gehen. Es ist Nacht. Keine Lichtverschmutzung, keine Straßenlaternen. Da steht er nun, der alte Mann mit seinen 99 Jahren, und blickt in den klaren Sternenhimmel. Der ganze Himmel glitzert und funkelt. Es ist unmöglich, eine Anzahl festzustellen. Und Gott vergleicht die Anzahl seiner Nachkommen, die er haben wird, mit diesem gigantischen Sternenmeer. Da steht er nun, der alte Mann. Auf der einen Seite die Stimme der Vernunft und des eigenen Verstandes und auf der anderen Seite das Versprechen Gottes. Und er stellt die Worte Gottes über seinen Verstand. Und genau dafür schenkt Gott ihm ewige Errettung. Das ist das Größte, was ein Mensch überhaupt erreichen kann. Und die Frage für uns ist nun die, tun wir das auch so? Welche Relevanz hat Gottes Wort in meinem Leben? Ich möchte euch mal ein paar schöne Verse aus Psalm 33 vorlesen, die ich sehr, sehr lieb habe. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch und sammelt in Kammern die Fluten. Alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht es da. Der Herr macht zunichte den Rat der Heiden und wehrt den Plänen der Völker. Aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich. Seines Herzens Gedanken für und für. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Vor seinem festen Thron sieht er alle, die auf Erden wohnen. Denn ihnen allen, der ihnen allen das Herz geschaffen hat, achtet auf alle ihre Wege. Ich möchte noch ein paar Worte speziell an die Kinder richten, die aber auch den Erwachsenen nicht schaden. Es ist mir durchaus bewusst, dass in der Welt, in der wir leben, das Wort Gottes immer weiter zurückgedrängt wird. In der Politik, dieses ganze Genderzeugs, Multimedia. Ihr werdet auch in der Schule Dinge lernen müssen, die im Widerspruch zum Wort Gottes stehen. Das wird kommen. Ihr werdet vielen Menschen begegnen, die Gott nicht kennen und ihn auch nicht kennen wollen und die anders leben wollen. Und wir alle, die Erwachsenen, aber auch die Kinder, müssen eine Entscheidung treffen. Wem will ich glauben? Das ist die Frage, die auch bei Abraham die wichtigste Frage war. Wem will ich glauben? Wenn man älter wird, wird es manchmal etwas leichter. Aber grundsätzlich ist es für alle die gleiche Frage. Es wird Hohn und Spott geben. Und man wird auch nicht immer alles richtig machen im Leben. Hat Abraham auch nicht getan. Das Einzige, was Gott wirklich von uns verlangt, ist, dass wir ihm glauben und uns ihm anvertrauen. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr das erfahrt, wie Abraham, dass Gott euer Schild und euer sehr großer Lohn ist. Ich habe heute Morgen so einen Vergleich im Kopf gehabt. Wir haben schon beim Frühstück ein bisschen darüber gesprochen. Kennt ihr diese mittelalterlichen Historienfilme, wenn sich Heere gegenüberstehen und da sind ganz viele Bogenschützen und die schießen alle so in die Luft und da kommt so richtig so ein Schwarm Pfeile? Wohl dem, der einen großen Schild hat. Wer sich freiwillig unter dem Schild hervorwagt, wird getroffen werden. Und Gott will dieser Schild für uns sein. Es werden Pfeile kommen, unausweichlich. Das Leben geht nicht ohne Schwierigkeiten vonstatten. Das ist einfach so. Und wohl dem, der Gott als Schild hat. Und dann in Folge ist Gott auch der sehr große Lohn. Die Ewigkeit bei ihm. Amen.